Wir wissen nicht immer genau, nein, wir wissen es gar nicht voneinander, was hier vorne in der Lesung ausgelegt wird und was ich dann für eine Predigt habe. Ich werde auch noch was zu sagen haben. Du hast das Thema vom Galaterbrief gehabt, ich habe das Thema vom Philipperbrief. Und trotzdem möchte ich noch ein ganz anderes Wort vorne setzen, was eigentlich heute jetzt auch schon anklang. Es ist eine der schönsten Verse, die es in der Bibel gibt, den wir als Wochenspruch haben. Vielleicht kannst du noch mal zurückblättern auf den Wochenspruch, irgendwo ist er noch im Laptop drinne. Und Leute, die Zeitungen sind voll von Meldungen, was uns alles Angst machen könnte. Und teilweise hat sich die Angst so eingenistet vor Krankheiten, Angst vor Kriegen, Angst vor, es wird kalt werden, Angst vor allem Möglichen. Und das ist ein Fehler. Wir müssen nicht in diesen Ängsten stecken bleiben. Jesus hat damals diesen Satz eingebaut und gesagt, er hat eine Menge aufgezählt von dem, was wir heute in der Zeitung lesen. Der Meeresspiegel wird anwachsen und die Pest wird sein, also Krankheitsepidemien werden sein. Das steht alles da drin, Kriege werden sein, Generationsprobleme werden sein. Das ist alter Schmarrn, was die Zeitung schreibt. Nein, das ist kein Schmarrn, sondern das ist prophetisches Wort von vor 2000 Jahren. Weiß der Journalist gar nicht, dass er Bibelsätze da reinschreibt. Und dann sagt Jesus genau, ich sage euch das, damit ihr euch nicht fürchtet. Und mir ist es ein Anliegen, euch das nochmal so bewusst zu sagen, weil ich weiß, dass sich das bis in die Gemeinde hinein breit macht. Diese Ängstlichkeit, diese Furcht. Wir haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wir haben eine ganz andere Sicht auf die Welt und auf die Geschichte und auch auf unsere persönliche Geschichte. Ich kann aus jüngster Geschichte natürlich sagen, auch aus unserer persönlichen Familiengeschichte, das machst du nicht alles mit links und sagst, okay, es geht schon alles irgendwie gut. Das kann dich angreifen, was an Gebrechlichkeit, was an Grenzen plötzlich deutlich wird, an irdischen Grenzen, auch krankheitsmäßig. Und trotzdem dürfen wir durchblicken und drüber wegblicken. Und das wünsche ich ein jedem von euch. Ich wünsche euch eine Adventszeit, die eben nicht so ein bisschen Brezelbacken ist oder Plätzchenbacken ist und sowas ähnliches, sondern eine Adventszeit, die euch drüber blicken lässt und durchblicken lässt durch all das, was hier in dieser Welt ist und euch selber beschäftigt und tief berührt. Dass ihr sagt, nein, wir haben jemand, wo wir aufblicken können. Er hatte es ja kurz am Anfang gesagt, lasst den Kopf nicht hängen. Und das erlebe ich leider rechts und links. Da kommt dieses und jenes oder diese Aufgabe und jene und ich erlebe eine kopfhängende Gemeinde. Das sage ich einfach hier an dieser Stelle mal so. Das ist nicht Jesu Wort. Das ist nicht das, was Jesus möchte. Wir haben keinen Geist der Furcht und der Angst bekommen. Und ich möchte, dass ihr diese Sätze und diesen Satz verinnerlicht, dass ihr ihn reinzieht in euch. Das sagt, das kann nicht sein, dass ich hier stecken bleibe, sondern dass ich wirklich dahin finde. Ich sage euch das, weil ich weiß, dass es dies in dieser Welt gibt, sagt Jesus, damit ihr aber nicht in der Angst stecken bleibt, sondern seht auf mich, der ich der Erlöser bin, der ich der Retter bin, der ich gekommen bin, der ich vom Tod auferstanden bin, der ich 5000 Leute satt gemacht, der ich auf dem Wasser wandeln konnte, der ich Kranke geheilt habe und so weiter. Seht auf mich, erhebt eure Häupter, lasst den Kopf nicht hängen. Diese Welt wird den Kopf hängen lassen. Und die hat schon lange kein Rezept mehr. Sie meint jetzt, die Sonne anhalten zu können, damit das alles ein bisschen kälter wird. Das ist doch Irrsinn, weil sie gar nichts Vernünftiges bieten kann, diese Welt nicht. Und wer diese Welt retten will und meint, wir machen das jetzt selber, der ist ein Idealist, ein Schwärmer, der ist ein Utopist, ein Träumer. Und die sind alle gescheitert. Ob das philosophisch war, ob das parteipolitisch war, ob das religiös war. Nur weil wir den Retter haben, haben wir eine Rettung. Nur weil wir ihn selber haben. Und dann sind wir da an dieser Stelle ganz unterschiedliche Menschen, die auf ihn blicken und wir nehmen mal das Predigtbild sofort. Wir sind ein sehr bunter Haufen. Als Gemeinde, die sich an Jesus anbinden. Und sie müssen sich nicht da selbst entdecken, sie sind da gar nicht dabei. Und dass wir an dieser Stelle deutlich merken werden, ja, wir brauchen diese Gemeinschaft, weil wir miteinander drum ringen müssen, auch immer wieder mit diesem Blick, mit diesem Aufblick zu leben, dass wir den Kopf nicht hängen lassen. Wir sind nicht da, weil wir eine Adventskultur schön finden und die Lieder hier. Wir sind nicht da, weil sonntags Vormittag man immer mal zur Besinnung kommt. Wir sind nicht hier zusammen, weil ich das so gelernt habe aus alten Zeiten. Wir sind zusammen, weil wir uns brauchen. Und gerade auch dafür brauchen. Es ist auch schön, wenn wir miteinander Zäune reparieren und ähnliche Geschichten. Und das finde ich wunderbar, wenn man praktisch sich unter die Arme greift, auch innerhalb der Gemeinde. Aber wir brauchen uns, damit wir den Blick nach oben behalten. Und zwar in unserer Unterschiedlichkeit, und davon war ja gerade die Rede, wir sind so unterschiedlich, sind wir bereit, auch diesen und jenen aufzunehmen, anzunehmen, ihm den Weg zu bereiten. Es sind Geschwister, Bruder und Schwester. Als unser vierter Sohn geboren wurde, schreibt eine Mutter, sagte Manuel, der sich schon lange eine Schwester wünschte, und wenn wir dann 30 Jungen haben, werfe ich die alle rauf in den Himmel und sage zu Gott, tausch mir gegen ein Mädchen. Die Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Das ist ein bekanntes Wort und das trifft für die Familie zu und das trifft auch für die Gemeinde zu. Und trotzdem kann Paulus in seinem Brief Folgendes schreiben und Folgendes empfinden. Ich lese uns aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft, wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Ich danke Gott alle Zeit für euch, dass ihr da seid. In den Gebeten denke ich immer an euch mit Freuden. Die Gemeinschaft mit euch zu haben im Evangelium. Ja, es liegt mir am Herzen, von ganzem Herzen denke ich an euch und ich bete für euch. Eine Gemeinschaft, die tief geht mit den Glaubensgeschwistern. Musst du hoffentlich nicht erst in einem Gefängnis stecken, um zu merken, wie wichtig dir deine Glaubensgeschwister sind? Ich glaube, es war nicht Paulus seine Situation, aber das könnte einem passieren. Muss man erst in einer einsamen Situation stecken, um zu merken, oh, das wäre so toll, wenn ich jetzt nicht alleine wäre mit meinem Glauben. Und das, was aus dem Galaterbrief gelesen wurde, war eins dieser Beispiele. Es ist ja überall drinnen zu lesen, im Epheserbrief. Wir sind ein Leib, haben eine Hoffnung, haben einen Vater. Leute, wir haben einen Glauben, einen Herrn, einen Geist, eine Taufe. Leute, ihr seid eins. Und jetzt lebt das auch. Und es ist kein Geheimnis, dass das für Jesus so wichtig war, dass es zu seinem letzten Gebeten gehörte. Herr, mach sie eins. Und wisst ihr warum? Damit die Welt das glaubt. Und wir haben so viele Probleme, dass man uns das Evangelium abnimmt, weil wir so eine zersplitterte Christenheit sind. Und dann können wir nicht nur groß auf die anderen sehen und sagen, ja, guck mal, diese ganzen Gruppen, die da sich so bilden, sondern auch auf uns selbst müssen wir sehen, was sind wir für eine Gemeinde, was haben wir für eine Ausstrahlung? Haben wir eine Ausstrahlung der Gemeinschaft oder eine Ausstrahlung, wo jeder versucht, nur von dem frommen Kuchen was abzubekommen, damit er so gut wie möglich durch die Woche kommt? Was habe ich davon? Was habe ich vom Gottesdienst? Da gehe ich nicht hin, das gibt mir nichts, sagt so einer. Da sage ich, entschuldige bitte, vielleicht hast du zu geben, wenn du so viel schon hast, dass dir nichts mehr gegeben wird. Natürlich, dann hast du zu geben, weil wir uns gegenseitig brauchen. Und wenn der Herr dich reich beschenkt, dem er viel gibt, von dem erwartet er viel. So lesen wir dann auch im Psalm 133, wie lieblich und wie fein ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Einträchtig heißt wirklich, dass sie miteinander leben wollen. Ja, das ist eine Herausforderung, weil wir sehr verschieden sind und trotzdem ist es so. Und wir lesen bei Paulus, dass es einmal die Gemeinschaft im Gebet ist, die Gemeinschaft am Evangelium, die Gemeinschaft im Herzen, die Gemeinschaft an der Gnade und die Gemeinschaft wie eine Sehnsucht aufeinander. Das einmal die Gemeinschaft im Gebet. Das wirst du nirgendwo anders finden, als nur in der Gemeinde Jesu. Also Atheisten beten nicht. Und auch der Schrebergartenverein betet nicht und der Kaninchen-Karnickelzüchterverein, das sind alles tolle Vereine, aber die werden nicht beten füreinander im Normalfall, sondern das Gebet füreinander findest du nur bei Glaubensgeschwistern. Und ich finde es ganz toll, wenn dieses Gebet auch eben ein Danksagen ist. Ich danke für euch. Also es gibt ja oft diese, ist es Gewohnheit oder was ist es eigentlich, wenn es brennt? Dann werde ich angerufen, dann werde ich angesprochen, ich brauche mal dein Gebet. Das finde ich ja auch in Ordnung. Aber ich fände es auch nicht schlecht, wenn man mir manchmal sagen würde, weißt du, ich wollte dir mal sagen, dafür können wir gemeinsam danken. Das ist gerade gut gegangen. Oder dafür bin ich sehr dankbar dem Herrn. Und ich möchte, dass wir gemeinsam auch danken und nicht nur bitten und beten füreinander. Aber trotzdem ist dies natürlich möglich und wer dies für sich kennt und erfahren hat, dass Menschen für einen beten, das ist sehr, sehr gut. Und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die für uns gebetet haben, persönlich über die langen Jahre hindurch schon, nicht erst hier in Salza, schon in der vorigen Pfarrstelle und so weiter. Und ich weiß, es werden ganz andere noch gebetet haben. Meine Großeltern werden wahrscheinlich schon für mich gebetet haben. Meine Eltern auf jeden Fall. Meine Paten. Und das zu wissen, und ich gehe in bestimmte Situationen, ich durchlebe bestimmte Situationen und ich durchlebe sie nicht alleine. Es gibt Menschen, die haben das mit auf dem Herzen und sie gemeinsam kommen wir vor Gottes Thron. Gemeinsam mit den anderen. Und das werden sie nirgendwo anders finden. Nicht in einer Meditationsgruppe und was weiß ich alles und auch nicht am Stammtisch. Deshalb ist die Gemeinschaft im Gebet so etwas Wichtiges und etwas, was in der Gemeinde unbedingt gelebt werden sollte. Nicht verbissen und verkrampft oder sowas Ähnliches, sondern wir brauchen das. Und die Älteren, dass sie einfach nicht müde werden, die mittleren Alters, dass sie nicht überfordert sind, die Jüngeren, dass sie nicht vom Geist der Zeit gefesselt werden und nur noch dem Geist der Zeit nachlaufen. Was sagen die anderen? Das muss ich auch sagen. Und unsere Kinder, dass sie bewahrt werden. Und es gibt auch Kinder, die beten. Beten für andere, das ist also sehr bewegend, wenn man das erleben darf, dass Kinder da auch sehr konkret beten können. Und wie gesagt, dass dies nicht bloß die Fürbitte ist, sondern dass dies auch ein Dank sein kann. Und das ist sehr, sehr schön. Und dann kommt als Zweites, dass wir dies von ganzem Herzen haben. Dass wir eine Sehnsucht aufeinander haben in dieser Gemeinschaft. ja, Johannes hat es klar genug gesagt. Wir sind Menschen. Und dann denken wir, ach, der kommt heute auch. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, seien Sie ehrlich vor dem Herrn, Sie müssen es mir nicht sagen, aber Sie müssen es dem Herrn sagen, wo Ihr Herz nicht frei ist, frei für diesen und jenen. Und ich bin auch nur an dieser Stelle ein Mensch und wir haben sehr, sehr viele Begegnungen und bei uns klingelt es ständig unten oder am Telefon und so weiter. Und ich bin auch nicht jedes Mal genauso frei, wenn sonntags abends um 20 Uhr jemand anruft und meint, ich soll ihn doch jetzt besuchen, weil er nicht klarkommt. Da sage ich nicht, Halleluja, endlich kann ich jemanden besuchen sonntags abends, sondern sage ich, oh, muss das jetzt sein? Aber trotzdem, Ich muss dann immer wieder hinsehen und gucken, dass ich eine Sehnsucht habe. Der Herr hat auf jeden Fall eine Sehnsucht nach uns, auf uns. Und dass ich mit der gleichen Sehnsucht lebe, zu meinen Geschwistern hin. Ich sage das auch immer zum Thema Gottesdienst und Bibelkreis und was es alles so gibt. Ihr kommt doch hoffentlich nicht, weil man da eben hingeht. Oder ihr kommt doch hoffentlich nicht, weil man einfach das so, ja, es ist eine persönliche Auferbauung, das ist zu wenig. Ihr kommt natürlich auch, um Gottes Wort zu hören, das ist gut, und auch gemeinsam Gott zu loben oder auch zu singen. Ja, aber es möge auf jeden Fall die Sehnsucht nach den Geschwistern dabei sein. Es war so ein bisschen in dieser Corona-Zeit angeklungen, mal bei dem einen oder anderen, wann können wir wieder zusammenkommen. Ich habe dann immer Mut gemacht, habe gesagt, also zu Hause kannst du jedes Mal mit jemandem zusammenkommen, triff dich doch, wenn du die Sehnsucht hast. Geh hin dann auch, die Sehnsucht möge so groß sein. Und zwar auch in der Begegnung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es eine konkrete Gemeinde gibt mit einer konkreten Begegnung. Wir gehören nicht bloß einfach zu einer geistlichen Wolke von Gemeindezeugen weltweit aus der Geschichte von Korinth bis heute Afrika. Wir haben auch konkrete Gemeinschaft, konkretes Miteinander. Die Briefe erzählen immer von einem konkreten Miteinander. Paulus erzählt jetzt nicht von dem, ja, und da gibt es die große Gemeinde von Jerusalem bis Rom. Der erzählt von den Philippern. Und ich sehne mich nach euch Einzelnen, euch zu begegnen. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche auch euch nicht, dass ihr wegen dem Pastor kommt oder irgend sowas. Auch nett, wenn wir uns treffen. Aber dass ihr kommt wegen den Glaubensgeschwistern. Und wie hart muss es denn noch kommen, dass wir diese Sehnsucht in uns mehr und mehr wächst? Wer in Afrika lebt, der geht 3 Stunden zu Fuß, um zu einem Gottesdienst zu kommen. Da kommt er doch nicht hin, weil er sagt, ich brauchte mal eine Abwechslung, wollte mal zu Fuß unterwegs sein. Der geht hin, weil er die Geschwister sucht. Und sie bleibt mit den Geschwistern zusammen und sie haben Zeit füreinander und sind füreinander da. Wenn ich dieses lese, dann merke ich immer, wie beschämt wir sein müssen, was uns alles im Wege steht und was uns alles egal sein kann. Aber wir brauchen die Stärkung im Glauben. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt, weil viel zu viele den Kopf hängen lassen. Das hat was damit zu tun, weil wir uns als Einzelkämpfer oft so groß tun und wir denken, wir schaffen das schon irgendwie. Nein, wir schaffen das nicht. Schon in meiner Studentenzeit habe ich eine Gruppe von Betern gesucht und haben wir eine Gruppe von Betern immer wieder informiert über unsere Situation, über das, was wichtig ist für unser Leben und ich weiß, für unseren Dienst und dass das also immer wieder so auch weiter so war. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, ich kann euch hier vorne irgendwas erzählen und ich kann mir irgendwas ausarbeiten, was korrekt ist, aber dass es euer Herz trifft, das kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Und wenn es euer Herz trifft, dann hat es was mit den Betern zu tun, die für diesen Dienst beten. Dann hat es nichts mit mir zu tun. Das hat was mit Gott selbst zu tun, der sich da bewegen lässt. Und dann ist davon die Rede, dass wir eine Gemeinschaft haben am Evangelium. Wir, die wir so unterschiedlich sind, wir, die wir so unterschiedlich auf Gottes Gnade angewiesen sind, weil wir so unvollkommen sind, auch davon war vorhin ja die Rede, sind alle auf dieses Evangelium angewiesen, und zwar die gute Nachricht, du kommst in den Himmel, obwohl du es nicht schaffst. Das ist das Evangelium. Du hast eine Chance, in den Himmel zu kommen, obwohl du es nicht schaffst, weil wir es nie schaffen werden, irgendwie die Waage so groß zu bewegen, dass dann wir diejenigen sind, die dann gut genug sein für den Himmel. Wir müssen immer von ihm gereinigt werden. Wir brauchen immer die Vergebung von ihm. Wir brauchen immer von ihm das neue Leben. Und da, an dieser Stelle, sind wir die gemeinsam. Wir sind gemeinsam die Versager, aber die beschenkt sind. Und deshalb eine gute Botschaft haben, ein Evangelium, eine gute Nachricht haben, mit der wir selber leben. Und das möge man uns eigentlich auch ansehen. Leute, wir wissen, wo es hingeht. Leute, wir wissen, dass wir nicht einfach untergehen. Leute, wir haben etwas für unser Leben bekommen, eine Begnadigung. Ich weiß nicht, vielleicht kann das nur einer nachempfinden, der eine echte Begnadigung für sein Leben brauchte, weil er im Gefängnis war. Aber ich denke, es könnte auch noch mehr sein, dass wir das für uns einfach sehr persönlich auch annehmen und sagen, ich lebe, von der Vergebung, ich lebe von der Barmherzigkeit. Und wenn Sie irgendwie nur einen Anflug von dem haben, dass Sie denken, okay, heute könnte Gott mit mir ganz zufrieden sein, ich kann Ihnen garantieren, morgen zeigt er Ihnen, wo Sie völlig unvollkommen sind. Das kenne ich aus meinem Leben. Aber das ist ja keine Dramatik, sondern an dieser Stelle leben wir gleich von der Gnade, wir leben gleich von dem Evangelium. Das ist diese Gemeinschaft, die er hat. An dieser Stelle, das ist das, was uns verbindet. Wir sind diejenigen, die beschenkt sind mit Gnade, die beschenkt sind mit Vergebung, die beschenkt sind mit Barmherzigkeit. Und dann gibt es da drin einen ganz tollen Vers, den wir dann miteinander leben dürfen, uns immer wieder zusagen dürfen. Und ich habe einmal gehört, das sei einer der Lieblingsverse von Pfarrer Schröter gewesen, der ja auch mal hier vorne stand. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Leute, lasst euch nicht so viel Vorwürfe machen, sondern ermutigt euch. Der in dir angefangen hat, das gute Werk, weil du es wolltest, weil du gesagt hast, ja, ich will mit Jesus leben, der wird es vollenden. Das kann durch Schule gehen, die uns ganz unangenehm ist. Aber er wird es vollenden. Es geht darum, dass er das Werk in uns vollenden will. Und darin müssen wir uns ermutigen, dass das, was uns zu schaffen macht, nicht einfach so kommt, sondern dass, okay, du bist in seiner Schule, du bist in seinem Werk, du bist in seiner Hand, du bist sein Ton. Der macht aus dir ein Gefäß, was dann da auch in den Himmel passt. Und er ist es, der mit dir das Werk angefangen hat, der wird dich nicht einfach wegwerfen. Das hat er so nicht gesagt. Zu denen, die es nicht wollen, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du mit ihm das angefangen hast, wird er es auch mit dir. Und in aller Demut wollen wir feststellen, dass er dieses Werk tun muss. Also wir als Geschwister sollten uns ein bisschen zurücknehmen, an dem anderen rumzuwerkeln. Wir könnten ihm sagen, was da anliegt und was ihm gefällt, aber rumwerkeln wird der Herr selbst. Und in einer Weise, wie es manchmal angenehmer ist und nicht so, ich habe da ein ganz ehrliches Gebet zu dem Herrn und sage, ich weiß, du bist mein Lehrer und du bist derjenige, der an mir arbeitet, aber darf ich ganz demütig fragen, mach's bitte nicht so schwer. So ehrlich bin ich dann auch. Und dass wir da gemeinsam uns ermutigen auf diesem Weg, so unterschiedlich wie wir sind, zu sagen, Herr, du gehst mit mir den Weg und du gehst mit mir den Weg und wir brauchen uns und wir sind manchmal völlig überrascht, wer noch alles so dazukommt und gerade auch, um nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern um die Häupter zu erheben und sich zu ermutigen und zur Erlösung naht. Und so wünsche ich Ihnen, so wünsche ich euch eine ganz tolle Adventszeit. Eine Adventszeit mit erhobenem Haupt. Und wenn euch wieder irgendwas niederdrücken will, dann sucht die Gemeinschaft, dann sucht das Gebet, dann sucht Gottes Wort und sucht auch das geistliche Lied. Wie zum Beispiel die Nummer, war das die 11, die wir gesungen hatten? Ja, das so. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.